Ja, man kann alt und älter werden, aber ich muss euch sagen, wenn ich hier vorne stehe, obwohl ich das in meinem Leben schon viele, viele Male getan habe, es ist immer so eine innere Spannung da, ein inneres Kribbeln da, das dann in zunehmendem Maße immer mehr Ruhe weicht. Aber das ist gut so. Ich spüre, wie der Herr da ist und ich wünsche mir sehr, dass er mir die Worte gibt, die ihr braucht, die ihr haben sollt und die ich auch selber haben soll. Wir sind in der Adventszeit. Das ist eine Zeit, in der so manch einer voller Erwartung ist. Manch einer schaut nach vorne, manch einer, den interessiert es nicht. Manch einer lässt sich nur von der Weihnachtsmusik beim Kaufrausch beflügeln. Und besonders die Kinder warten auf Weihnachten. Warum? Nicht wegen Jesus, sondern wegen der Geschenke, die da zu erwarten sind. Helmut hatte mich gebeten, mir die Personen Simeon und Hanna anzuschauen und ich wollte erst nicht und er hatte mir auch gesagt, du bist da völlig frei. Und dann habe ich doch Gefallen angefunden. Und je mehr ich darüber nachdachte, umso interessanter wurde es. Und ich ziehe das mal ganz anders auf. Ich fange also nicht mit Simeon und Hanna an, sondern ich fange an mit Zielvereinbarung. Die, die im Berufsleben stehen, die wissen, was das ist. Und ich weiß das auch noch von früher. Da werden Ziele vereinbart, die man erreichen muss, damit das Unternehmen Erfolg hat. Und ein Unternehmen, das keine Ziele hat, ist in der Regel kurz vor der Pleite. Dann dauert es nicht mehr lange. Ohne Ziel, ziellos in der Welt unterwegs. Wir spüren das an der Politik. Politik, die kein Ziel kennt, der Lösung der Fragen versinkt im Chaos. Chaos haben wir vielleicht noch nicht, aber wir spüren die Ziellosigkeit. Wir spüren, dass da etwas Entscheidendes fehlt, auch in der politischen Gestaltung in unserem Land und ganz besonders in der Welt. Wir brauchen ein Ziel. Wir brauchen einen Maßstab. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können. Und das gilt ganz besonders für unser Leben. Leben ohne Fundament, Leben ohne Ziel ist schwankend wie ein Blatt im Wind, ist sinnlos. Philipper 3, Vers 14. Habt ihr den Text? Ist da oben jemand? Ja oder nein? Okay. Ich lese es so. Jage auf das Ziel zu hin. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Nach oben in Christo Jesu. Da haben wir eine etwas andere Übersetzung. Okay, aber wir haben hier auch den Siegespreis. Wir haben hier das Ziel, in die Herrlichkeit Gottes zu kommen. Laufen wir auf dieses Ziel zu? Ich habe meist mehr den Eindruck, dass wir auf Sicht fahren, wie man das in der Seefahrt nennt oder manchmal auch beim Fliegen. Wir fliegen auf Sicht und lassen nicht den Autopiloten arbeiten. Und bei diesem auf Sicht fahren ist das, was auf uns sowieso zukommt, Tod und Ewigkeit, etwas, was wir verdrängen. Tod ist ja nichts Schönes. Wenn jemand stirbt, dann ist was zu Ende. So meinen wir. Rein menschlich stimmt das, aus der Welt betrachtet. Wir meinen dann, ja, dann ist dieses schöne Leben zu Ende, das wir hier führen können. Manch einer hat vielleicht kein schönes Leben und denkt etwas anderes. Aber Tod und Ewigkeit sind meistens als Ziel des Lebens ausgeklammert. Wer will sich schon auf den Tod hin beziehen und dem Tod entgegenleben, damit er in die Ewigkeit kommt? Ohne Tod ist das nicht möglich. Ich kannte eine Frau, die ist in diesem Jahr im Februar gestorben, mit 96 Jahren. Eine Unternehmerwitwe, eine sehr dynamische Frau, die ihren Mann früh verloren hat. Die Söhne haben dann die Firmen übernommen, es sind bekannte Unternehmer, es sind prosperierende Firmen. Sie hat ein zweites Mal geheiratet, einen Mann, der im geistlichen Leben eine wichtige Rolle gespielt hat. Und auch ihn hat sie beerdigen dürfen. Und dann war ihr Ende mit 96 zu Ende. Und als man dann in ihre Unterlagen schaute, gab es da einen Ordner, auf diesem Ordner stand, wenn ich umgezogen bin. Wenn ich umgezogen bin. Ich weiß, sie wartete auf die Ewigkeit. Und das war das, was sie immer wieder beschäftigt hat. Wenn ich umgezogen bin in die Wohnung, die Jesus mir bereitet hat, dann. Es war ein ganz wunderbares Vermächtnis. Diese Frau kannte den Weg, wusste ihn. Ich denke auch an eine Schwester aus unserer Gemeinde, beispielhaft für sicherlich manche andere. Das ist die Anni Kabel, die dort in der Uhlenhaus liegt und die fröhlich immer von der Ewigkeit spricht. Die heimgehen möchte, die auf diese Wohnung wartet und fröhlich ist, wenn man sie besucht, so sie das kann, so sie dazu in der Lage ist. Wunderschön. Sie sehnt sich nach der himmlischen Wohnung. Wer von euch sehnt sich? Ich glaube, bei euch jungen Leuten ist das alles noch weit weg, nicht? Das ist noch nicht so lebensnah vorhanden. Und doch ist das eine Frage. Gehört es nicht dahin? Ohne Zielvereinbarung mit unserem Schöpfer sind wir auf dem Holzweg. Sind wir auf dem falschen Weg. Und das ist egal, ob wir nun alt sind und kurz vor dem Tod stehen oder ob wir jung sind und noch vermeintlich ein langes Leben vor uns haben können. Wie lange das immer ist, liegt in Gottes Hand. Er wird das entscheiden. Das ist so, wenn wir ohne Zielvereinbarung leben, wie wenn du mit dem Segelboot unterwegs bist und deine Orientierungsmarke dir an den Bug klebst und dann genau nach dieser Orientierungsmarke segelst. Ich bin gespannt, wo du ankommst. Im Kreis fährst oder auf jeden Fall nicht da, wo du hin sollst. Oder nehmen wir das Navi, das ja interessanterweise auch etwas von Zielen hat. Also meins macht das jedenfalls, wenn man die Lautstärke von der Stimme, die dich leiten will, von dieser weiblichen Stimme verändern will, dann heißt es Zielführung, Zielführung, Zielführung. Kennt ihr das? Ja, müsst ihr mal bei einem Navi versuchen, die Sprache zu verändern. Dann kommt das wahrscheinlich raus. Fand ich hochinteressant, dass mir da etwas von der Zielführung vom Navi erzählt wird. Aber jetzt fahr doch mal irgendwo an eine unbekannte Adresse, hier von mir aus in Deutschland, ohne Karte und ohne Navi. Bin gespannt, wo du ankommst. Irgendwo, aber wahrscheinlich nicht am Ziel, es sei denn, du holst dir von anderen Informationen. Wir brauchen Hilfe. Das ist das klare Ergebnis dieser Situation. Wir brauchen Hilfe von außen, um unseren Zielweg zu finden. Wo finden wir diese Hilfe? Ich muss euch sagen, das, was wir hier heute sind, Gemeinde der Gläubigen, Gemeinde Gottes, wir haben in dieser Gemeinschaft, in der wir hier sind, nicht nur den tiefen Sinn Gottes, ihn anzubeten und auf ihn zu hören. Nein, wir haben auch den Auftrag, einander zu deutlich zu machen, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, sondern dass wir gemeinsam mit dem Herrn unterwegs sind. So hoffe ich zumindest, dass wir gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Wenn es dann in unserer Gemeinde richtig funktioniert, dann dürfen wir Fehler machen. Und dann erfahren wir über diese Fehler auch Vergebung. Dann dürfen wir auch hinfallen, so richtig in den Dreck fallen. Das ist auch erlaubt. Und wir dürfen Schwäche zeigen. Wir dürfen Schwäche zeigen. Wir müssen nicht die starken Leute markieren, die wir sowieso nicht sind, die alles können. Und das stimmt nicht, sondern wir dürfen Schwäche zeigen. Und die göttliche Kraft, verbunden mit menschlicher Hilfe der Geschwister, die wir hier zusammen sind, die hebt uns wieder auf. Die richtet uns wieder auf. Das ist wunderbar, wenn wir das so leben können. So sollte die Gemeinschaft in unserer Gemeinde sein. Und es wird hilfreich für die Zielführung des Lebens eines jeden von uns. Ist das so bei uns? Ihr könnt das jeder für sich selber allein beantworten. Guckt in eure Herzen ein, wo ihr steht und wie ihr steht und wie ihr in dieser Beziehung denkt und handelt. Ich glaube, es ist ganz wichtig. Denn Gott möchte nach seinem Herzenswunsch, dass wir unser Lebensziel erreichen. Das ist sein größter Wunsch. Nichts anderes, als dass wir das Ziel erreichen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist Jesus Christus. Er ist das Ziel. Er ist die Hauptsache. Ich habe kürzlich einen Vortrag in Rehe vor einer Woche von Peter Hane gehört. Und da hat er einen Satz gebraucht, vielleicht ist er nicht von ihm, vielleicht ist er auch schon allgemein bekannt, aber bei mir hängen geblieben. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. dass Christus die Mitte ist, dass Christus die Mitte bleibt, dass Christus die Hauptsache für uns ist. Das ist die Hauptsache. Das ist das Entscheidende, was wir uns merken müssen. Christus ist das Fundament für uns als Gemeinde, ist das Fundament für das Leben eines jeden. Jesus ist für uns Begleiter auf dem Weg zur Ewigkeit. Er ist mit seiner Vergebung da, wenn wir versagt haben, wenn wieder Schuld in unser Leben gekommen ist. Wir müssen nur bekennen, dass wir schuldig geworden sind. Und das fällt ja so schwer, Fehler zu bekennen. Aber wenn ihr es tut, die Befreiung ist etwas so Wunderbares. Wenn ihr Fehler bekennt, wenn ihr Versagen bekennt, Schuld bekennt und spürt, die Liebe Jesu strömt ganz neu in euch hinein. Das ist das, was wir hier erleben können. Diese Vergebungsliebe Jesu baut uns wieder auf und die Gnade leuchtet wieder ganz neu über unserem Leben. So viel zur Zielvereinbarung, zu den Zielen. Darauf komme ich noch zurück. Jetzt möchte ich den Predigttext lesen, Lukas 2, 21 bis 38. Nach 8 Tagen wurde das Kind beschnitten und erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz des Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn im Gesetz heißt es, jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben opfern. In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen. Simeon nahm es in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchte alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tage hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten, um Gott zu dienen und betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems wartete, erzählte sie von diesem Kind. Soweit der Bibeltext. Ich habe das mal so mit 3 Überschriften versehen, meine erste Überschrift heißt, sehnsüchtiges Warten wird belohnt. Es gibt Dinge in unserem Leben, auf die wir auch warten müssen. Und manchmal sind sie ganz banal. Zum Beispiel bei Aldi, besonders so am Freitag, wenn es ja dann, oder am Samstag, wenn es dann nichts mehr zu kaufen geht, die nächsten Tage oder vor Feiertagen, dann bilden sich die Schlangen und die Ungeduld wächst. Da steht einer vor mir, der hat einen ganzen Einkaufswagen vor. Wie lange soll ich hier noch warten? Machen die endlich Kasse 3 auf. Das ist doch hier eine Unverschämtheit, uns hier nicht abzufertigen. Kennt ihr das? Hört ihr das? Diese Unruhe, diese Gespanntheit. Man hat noch nicht mal 5 Minuten Zeit, an der Kasse zu stehen und geduldig zu warten. Mir passiert das dann häufig, wenn ich nur ein Teil hole, schickt mich meine Frau hin und dann stelle ich mich hinten brav an. Ach, gehen Sie doch vor. Und so überhole ich die ganze Schlange, weil jeder mich nach vorne schickt. So kann geduldiges Warten dann manchmal auch ganz positiv aussehen. Ihr habt vielleicht auf die Volljährigkeit gewartet, nicht? Muss man ziemlich lange warten, bis man endlich einen Führerschein machen kann, oder? War nicht so? Bisschen, nicht? Warten. Jetzt warten die Kinder auf Weihnachten, natürlich wegen der Geschenke. Was denn sonst? Und wenn der Geburtstag ansteht, wann habe ich endlich meinen Geburtstag? Ich möchte ja so gerne meine Geschenke sehen. Das ist so aufregend. Warten auf den Urlaub, endlich diese Mühsal des Berufes und der Ziele, die ich da erfüllen muss, mal hinter mir lassen und mich entspannen. Aber vor 70 Jahren, da war noch ein stärkeres Warten da, sehnsüchtiges Warten. Da haben Frauen auf ihre Männer gewartet, die im Krieg gewesen waren, verschollen waren, warteten darauf, dass sie zurückkamen. Und das war teilweise ein banges Warten. Ein hoffnungsvolles Warten mit ein wenig Trauer vermischt. Sie haben lange warten müssen. Manch eine wurde in ihrem Warten belohnt, manch eine nicht. Wir wollen uns den Simeon anschauen. Er war ein alter Mann, gottesfürchtig und gerecht. Wenn wir uns den Vers 25 noch einmal nehmen, ich lese ihn nach der Elberfelder Übersetzung. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm, erfüllt vom Heiligen Geist. Er war ein alter Mann, gerecht und gottesfürchtig. Einer, der nach Gottes Willen lebte und Ehrfurcht vor Gott hatte. Einer, der sein ganzes Leben lang eine Erwartungshaltung gehabt hat. Nicht auf irgendwelche Geschenke zu Weihnachten oder einen Führerschein oder Urlaub oder, nein, er hat alleine auf den Retter gewartet, auf nichts anderes. Er wartete auf den von Gott versprochenen Retter. Was für eine Erwartungshaltung. Was für eine Geduld. Da wirst du nicht mal schnell durchgewunken an der Schlange bei Aldi und bist dann ganz schnell am Ziel. Nein, du musst warten, bis die Stunde da ist. Bis Gott sagt, so, jetzt ist es soweit. Du musst auf den Herrn warten. Gott gab ihm das Versprechen, dass er nicht eher sterben würde, bis er diesen Retter gesehen haben würde. Und er hat es versprochen. Gott hatte uns diesen Retter versprochen, gleich nach dem Sündenfall. Wir können den ersten messianischen Hinweis schon im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15 lesen. Im Laufe der Zeit hat Gott viele Hinweise gegeben, die auf den Retter, auf den Erlöser hinweisen. Er hat Merkmale genannt, zum Beispiel, dass es ein Nachkomme Davids sein wird. Er soll in Bethlehem geboren werden. Und er wird für die Sünde der Menschen sterben, am Kreuz sterben. Was für ein schändlicher Tod, der schändlichste und übelste Tod, den es überhaupt geben konnte, war die Kreuzigung. Und dieser Retter sollte am Kreuz sterben, unfassbar, unglaublich. Und er würde Gottes Sohn und in dieser Eigenschaft Gott selber sein. Gott kommt zu uns in seinem Sohn, um uns zu retten, und lässt sich auf die brutalste Weise töten. Kann man das verstehen? Es ist eine Situation, die das Herz immer wieder zusammenziehen lässt. Und diesen Tag, den sehnte Simeon herbei, ihn endlich sehen zu dürfen. Das war sein ganzes Streben. Sehnsucht ohne Ende. Er kannte den Zeitrahmen. Ich habe so Bibelausleger, die mir da schon geholfen haben. Wenn man Sacharja mal sich so diese Jahrwochen das ganz genau anguckt, lässt sich's definieren, wann der Messias sterben soll. Aber wann er dann da genau vorher kommt, das ist so ein offenes Zeitfenster, das man auch rechnen kann. Aber dieser Tag im Tempel, zu diesem Tag hat Gott dem Simeon gesagt, und jetzt ist es soweit. Geh in den Tempel Und du wirst den Trost Israels, du wirst den Messias sehen. Er ist sehr dankbar gegangen. Aber wie ist das mit uns? Hören wir auf das, was Gott uns sagt? Hören wir auf die Ratschläge, die er uns manchmal gibt? Auf die feinen Hinweise, auf vielfältige Weise? Wenn wir uns die Menschheit anschauen und die Geschichte ansehen, dann hat es ganz viele gegeben, die das nicht geglaubt haben, die nicht gehört haben auf das Versprechen Gottes, die sich dafür überhaupt nicht interessiert haben. Ich hoffe, es ist keiner von euch so. Ich hoffe das von ganzem Herzen, dass ihr interessiert seid an dem, was Gott sagt und seine Versprechen anschaut und feststellt, er erfüllt sie. Das wird unser Leben prägen, wenn wir das sehen. Für Simeon war es das höchste Glück. Was bedeutet dir der Retter? Ist das auch dein höchstes Glück geworden? Ich kann das für mich sagen, seit ich zum Glauben kam vor 25 Jahren. Es war und ist und bleibt mein höchstes Glück, dass Jesus mein Retter ist, mein Herr ist, dass er mein Leben in der Hand hat und führt. Lasst uns 26 bis 38 sehen. An diesem Tage hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen. Seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten, um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Hanna war eine Prophetin aus dem Stamm Asser. Sie war Witwe und sie war fast 6 Jahrzehnte Witwe. Es war die entscheidende Zeit ihres Lebens, Witwe zu sein. Vielleicht war sie mit einem Leviten verheiratet, denn es ist ja ungewöhnlich, dass eine Frau im Tempel ist die ganze Zeit. Aber sie war da, hat Tag und Nacht gebetet und gefastet. Sie diente Gott. Sie war so eine Frau, ähnlich wie der Simeon. Sie wartete ebenso. Und sie ist zum richtigen Zeitpunkt im Tempel und kann auch den Messias, den Retter, den Heiland sehen und lobt und preist Gott. Aber dann ist noch etwas, was ein Unterschied ist zu Simeon. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Sie war eine Missionarin. Sie hat nicht darüber geschwiegen, was sie erlebt hat, sondern sie hat das, was sie mit frohem Herzen erlebt hat und was sie Gott als Lobpreis brachte, auch erzählt. Sie ist losgegangen und hat gesagt, da ist der Heiland geboren. Es ist der Retter der Welt. Ich glaube, das ist die Herausforderung für uns, über Mission nochmal neu nachzudenken. Dass wir diese Botschaft herausleben durch unser Leben, dass wir sie heraussagen in diese Welt. Auch in diese Welt, die jetzt mit Musik und Lichtern euch nur zum Kaufen verführen will, was alles mit der Botschaft der Rettung nichts zu tun hat. Dass wir losgehen und das weitersagen. Auch ein Sinn für unseren Weihnachtsmarktstand, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Natürlich kannst du da keine Predigten halten und du erreichst nicht hunderte von Leuten, aber es gibt viele Einzelkontakte, viele Einzeltupfer, viele kurze Einzelgespräche. Vielleicht sind das Mosaiksteine, die helfen auf dem Weg zum Glauben. Sie war eine solche Missionarin. Und es ist schön, dass wir Missionare haben, die diesen Auftrag auch von uns unterstützt durch Geld haben und es tun, in wunderbarer Weise. Ich denke an die beiden ganz besonders in Berlin, an Daniela und Juventus. Mein zweiter Punkt. Sich satt sehen. Wir kennen eher satt essen, nicht? Satt sehen, weniger. Prediger 1, Vers 8. Nichts kann der Mensch vollkommen in Worte fassen, so sehr sich auch darum bemüht. Das Auge sieht sich niemals satt und auch das Ohr hat nie genug gehört. Also die Schrift sagt uns ganz eindeutig, wir können uns nicht satt sehen. Unmöglich. Wir können nicht genug hören. Und das, obwohl unsere Augen ständig in Bewegung sind. Meine Augen kreisen jetzt hier, ich gucke so dem einen oder anderen ins Gesicht. Er merkt das auch, wenn meine Augen da stehen bleiben. Also wir schauen, aber ich kann mich daran nicht satt sehen. Ich kann euch jetzt sehen, ja. Wir unterstreichen unser Hören durch Sehen, durch Anschauen. Wir lassen Eindrücke auf uns wirken, die wir selber wahrnehmen, die wir sehen. Das Sehen unterstützt das Gehörte, ja, aber es ist nie genug. Wir sehen vielleicht einen wunderbaren Sonnenuntergang, freuen uns darüber oder einen Sonnenaufgang, sagen, wie wunderschön. Naja, und wenn er dann vorbei ist, sagen wir, okay, kann ich abhaken, war schön, kann ja mal auf den nächsten warten. Nachhaltig bleibt da nichts. Es war nett zu sehen, aber das war es denn auch. Ich möchte zwar gerne wiedersehen, aber irgendwo vergesse ich, behalte ich nicht. Und je älter ich werde, umso mehr vergesse ich ohnehin. Dann wird das immer schwieriger, sowas zu behalten. Also satt sehen gibt's bei uns nicht. Und wie ist das bei Simeon? Mit großer Freude und Erwartung geht er in den Tempel, als der große Tag gekommen ist. Er würde den versprochenen Retter, er würde den versprochenen Messias sehen. Darauf hatten sich seine Augen konzentriert, auf nichts anderes. Nicht, wer da noch drumherum war, sondern er hat auf dieses Kind geschaut. Das war das, was er erwartete. Er konzentrierte sich auf die Hauptsache, auf den Retter, auf den Messias. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was er denn da sah und erwartete. Er sah keinen prachtvoll gekleideten König, der jetzt alles regelt und machtvoll in die Hand nimmt, auf den heute die orthodoxen Juden immer noch warten. Er sah auch keinen starken Held, der die Römer endlich besiegen würde. Was er sah, war ein 40 Tage alter Säugling in der Arme seiner Mutter Maria. Auch er nahm das Kind in seine Arme. Aber sein Sehen war anders als unser Sehen. Er sah mehr in diesem Säugling, als wir es vielleicht können. Viel mehr als die meisten anderen. Der kleine Junge war der versprochene Retter. Er konnte das sehen. Für ihn war das klar. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Simeon erkannte es und glaubte. Dankbar und voller Freude lobte er Gott. Jetzt konnte er beruhigt sterben. Die Verse 29 und 30, ich lese sie nach der Elberfelder Übersetzung. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Namen aller Nationen. Meine Augen haben das Heil gesehen. Unsere Augen können sich nicht satt sehen, aber Simeon kann das. Er kann sehen dieses Kind und kann hindurchsehen und sieht alles, was darin schon liegt und was geschehen wird. Wir haben meist gar nicht die Ausdauer und Geduld, unsere Augen wandern ab. Ihr werdet das erinnern, wenn ihr mit jemandem sprecht, wie lange könnt ihr euch gegenseitig in die Augen gucken. Wann fangen die Augen an, wegzuwandern? Manch einer redet mit dir und guckt dich gar nicht an. Guckt irgendwo anders hin. Und dann fragst du dich, redet er nur mit mir oder was macht er? Simeon schaut auf dieses Kind. Er sah sich satt an ihm. Denn er wusste, das ist mein Retter, mein Erlöser. Er wusste, das ist der Retter und Erlöser Israels. Und er wusste, dass er der Retter für alle Menschen ist. Und wir sollten wissen, auch unser Retter ist er, dieses Kind, das geboren wurde, auch mein Erlöser und Retter. Wir können uns gar nicht satt genug an ihm sehen, um das zu begreifen. Nun konnte er beruhigt abtreten. Erfüllung finden wir nur in dem, der uns als Retter gesandt wurde. In niemand anderen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das Heil, das Gott für uns bereitet hat in seinem Sohn. Es gibt noch einen dritten kurzen Schlussgedanken. Der ungeliebte Retter. Als Simon den Erlöser in Armen hält, lobte er Gott. Aber dann hatte er in den Versen 34 und 35 noch ein ernstes Wort an Maria. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Der Messias wird Widerspruch erhalten. Er wird Stein des Anstoßes sein. Er wird nicht in voller Harmonie in diese Welt kommen und alle Menschen werden ihm folgen und sich begeistert retten lassen in der Begeisterung, wie Simeon vor ihm stand. Nein, es gibt Widerspruch. Manche werden ihren Widerspruch offenlegen und deutlich machen. Und heute in der Welt wird es immer deutlicher, dass Jesus abgelehnt wird. Selbst in der evangelischen Kirche geht es los, dass sie Jesus nicht mehr brauchen, den Sohn Gottes, den Retter und den Erlöser. Er wird gekreuzigt werden. Und Maria darf das alles erleben und das ist wie wenn ein Schwert durch ihre Seele gestoßen wird. Er wird von vielen Menschen abgelehnt werden. Ich hoffe, es ist keiner von uns, der ihn ablehnt. Aber Nichtachtung ist so gut wie Ablehnung. Jesus sollte unsere ganze Achtung, unseren ganzen Lob haben, unsere ganze Aufmerksamkeit, dass er unser Herr ist. Für die Menschen, die Messias aufnehmen, gibt es eine Zusage. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes, Familie Gottes zu werden. Und wenn wir ihn alle aufgenommen haben als unseren Herrn, dann sind wir Kinder Gottes, dann sind wir seine Familie. Und dann wird das hier sein, was ich am Anfang beschrieb, dass wir füreinander da sind und einander helfen. Aber für die, die den Messias ablehnen, gibt es das Gericht Gottes. Johannes 3, 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Wer aber nicht an den einzigen Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Das Urteil über den Ungläubigen ist schon gesprochen. Für die einen wird Jesus der Retter sein, der Erlöser sein, der Messias sein. Und sie werden durch diesen Glauben zu Gott Kindern. Und für die anderen wird er der unbestechliche Richter sein, der sein Urteil fällen wird. Und da gibt es keinen Gnadenerweis mehr, da gibt es auch kein Berufungsgericht mehr. Das Urteil ist endgültig. Und Gott beurteilt alle Menschen am Ende so, wie sie zu dem Erlöser Jesus Christus stehen. Das wird die Frage sein. Hast du Jesus lieb? Nicht bist du brav in die Auerstraße gegangen? Hast du in der Bibel gelesen? Hast du gebetet? Nein. Hast du Jesus lieb? Ist er dein Herr? Hast du ihn geachtet? Wir müssen bedenken, dass wir es mit einem großen Gott zu tun haben, mit einem ungeheuer großen. Und ohne Zielvereinbarung mit diesem großen Gott ist unser Leben wertlos und verloren. Sind wir aus der Spur. Es mag sein, dass uns das ein oder andere gefällt, was wir gerade tun. Aber wir sind auf einem Riesenweg in die falsche Richtung, ohne ihn und zu allem fähig. Mit einer Zielvereinbarung mit diesem Gott haben wir unser Lebensfundament gefunden. Haben wir unser Lebensziel erreicht oder sind dabei, auf die Ewigkeit hin es zu erreichen. Und dieses Lebensziel ist Jesus Christus. Niemand anders als er. Er ist das Fundament unseres Lebens, er ist das Fundament unserer Gemeinde. Jesus ist die Hauptsache, die Hauptsache bleiben muss. Bei dir, bei mir, bei jedem von uns. Und für ein erfülltes Leben brauchen wir diesen Heiland und Erlöser. Ich wünsche euch sehr, dass ihr diese Botschaft im Herzen habt und dass ihr das so verstanden habt. Und vielleicht bei dem, wo es noch nicht so klar war, jetzt zur Klarheit kommt. Gott segne euch. Amen.